Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Herzlich willkommen. Ich begrüße alle daheim oder unterwegs und natürlich hier im Casino Theater Winterthur. Meine Gäste heute sind beide zu Winterthur daheim. Beide sind mehrfache Grosseltern. Beide haben ein paar Mal im Ausland gelebt und geschafft. Beiden hat auch schon einmal einen rauen Wind ins Gesicht blasen und man kann von beiden sagen, dass sie engagierte Persönlichkeiten sind, manchmal auch mit Biss. Ich freue mich, dass sie beide im Persönlich sind, Verena Kundert und Petra Abends. Wir drei haben eine Premiere heute, glaube ich. Wir sind alle zum ersten Mal auf dieser Bühne vom Casino Theater, aber wir haben auf der anderen Seite, glaube ich, alle auch schon einmal auf die eine oder andere Art die Bühne erlebt. Sie, Frau Kundert, auch im Publikum. Was haben Sie schon mal gesehen?
Vom WAM habe ich etwas gesehen und bin da vorne gesessen.
Wissen Sie,
was
war
also Wöhler gewesen, das muss ich sagen.
Wöhler im Publikum?
Ja.
Dann schauen wir, der Peter Abends und ich, dass es Ihnen sicher noch wöhler wird, auch auf der Bühne im Verlauf von dieser Stunde. Wann war das?
Vor ein paar Jahren, ja. Ich wäre nicht da oben, wenn der Herr Zeugin mir nicht gesagt hätte, dass Sie ein wohlwollendes Publikum sind. Sonst hätte ich den Mut echt nicht gehabt, mit dem Herrn Abends zusammen da oben zu sitzen.
Schön. Ja. Schön, dass Sie gekommen sind, Frau Kundert. Herr Abends, es ist eine ganz spezielle Bühne. Das müssen wir vielleicht auch noch sagen, für alle daheim, die das nur noch mal im Fernsehen gesehen haben oder noch gar nicht gesehen haben. Vielleicht können wir es kurz schildern. Goldig, mit einem wunderschönen Rahmen hier. Es hat zwei Figuren, die links und rechts stehen. Woher kommt die Bühne?
Also das ist ursprünglich das Stadttheater von der Stadt Winterthur. Heute ist es Comedy-Theater. Es ist immer noch die gleiche Bühne, der gleiche Saal. Man hat ein bisschen upgraded mit Farbe, aber im Wesentlichen ist es noch wie früher Stadttheater. Jetzt hat aber die Stadt Winterthur ein neues Stadttheater. Aber wenn ich da rein bin, normalerweise auch im Publikum, bin ein Fan vom Casinotheater, dann erinnert mich das sofort an meine Jugend, wo ich da rein gesessen bin als Gymnasiast und damit die grossen Schauspieler bewundert haben. Therese Giese als Mitter Courage, der Will Quadflieg als Wallenstein oder der Ginsberg als Räuber in Schillers Räuber. Fantastische Aufführungen, die kenne ich heute noch und ich erlebe es noch heute, wie es früher gewesen wäre.
Und
heute ist das immer das gleiche Theater, aber es ist jetzt ein neuer Inhalt. Und ich glaube, für Winterthur ist das eine ganz tolle Sache.
Und es zeichnet die Stadt Winterthur aus, als eben eine kulturelle Stadt. Wenn wir die Stadt für alle die vielleicht Winterthur nicht so gut kennen, würden kurz charakterisieren. Also die zweitgrösste Stadt, klar, im Kanton Zürich. Grossstadt, etwa um die 100'000 Bewohner. Was macht die Stadt so lebenswert sonst, Frau Kundert?
Also mal Schwimmbad, oder? Und dann der Eschenberg, der Wald, der Turm, der ist natürlich einmalig. Wenn man nicht so gut drauf ist, man kann durch den Wald laufen, man kann auf den Turm rauf, man kann runterschauen und es ist alles ein bisschen weiter weg.
Es ist alles ein bisschen weg, mit Platz zum Durchschnaufen. Herr Abend, Sie waren ja auch mal im Stadtrat gewesen, schon ein paar Jahrzehnte her, 9 Jahre dann, Bauvorsteher Winterthur. Jetzt aus dieser Sicht von damals oder von heute, was ist geblieben an dieser Stadt Winterthur?
Also ich denke, die Stadt Winterthur hat ein wunderbares Privileg. Es hat fast 7 Hügel wie Rom ringsum. Die sind alle bewaldet, das sind zum Teil städtische Bewaldungen, aber auch im Stadtbild unten ist die Stadt unheimlich grün. Es hat wunderbare Gärten, es hat schöne Parks. Die Altstadt, wie ich erhalte, ist eine der grössten Fußgängerzonen von Europa. Man muss nur mal gehen und schauen. Dann haben wir Industriegebiete, ehemalige, die den Transaktionsprozess bewältigt haben, wo neues Leben entstanden ist, neue Unternehmungen, neue Technologien. Aber wir haben vor allem auch der grosse Vorteil gegenüber Zürich, es ist alles erreichbar zu Winterthur. sind kleine Distanzen und man kann in 3 Minuten auf die Bank oder zum Notariat oder zum Kollegen oder in den Beiz und kriegt wieder ins Büro zurück. Man ist auch rasch daheim, man braucht keinen Zug. Man hat ein gutes Strassennetz und auch einen guten öffentlichen Verkehr. Aber was mich auch immer wieder freut, Winterthur, Nähe ist auch die menschliche Nähe. Man kennt einander. Zu Basel würde man jetzt sagen, das ist der Filz, oder?
Sagen Sie jetzt.
Aber wir haben keinen Filz zu Winterthur, aber man ist einander nahe, man kennt einander. Zum Teil aus der Jugendzeit, aus der Schule, aus der Pfadi, aus den Parteien, aber auch über Kultur. Also es ist eine Stadt, die lebt und wo man eigentlich einander rasch findet.
Also eine selbstbewusste Stadt, dass sie jetzt das Nummer 2 auf dem Rücken hat gegenüber Zürich, das interessiert Winterthur niemand.
Wir hatten immer so ein Spannungsverhältnis mit der Stadt Zürich, aber die hat uns auch viel gebracht und wir brauchen Zürich eigentlich nicht mehr, sondern Zürcher können auch gerne zu uns kommen, sie kommen auch bei dir.
Wie oft gehen Sie noch auf Zürich, Frau Kunter, brauchen Sie die Stadt überhaupt? So,
zum Umsteigen, ja. Ja. Ich gehe meine Enkel hüten und ich gehe ins Glarnerland und ich gehe reisen und ich brauche den Bahnhof sehr viel. Also, ja, das Menschliche, das haben wir bis jetzt gehabt, das ist jetzt genau das Stichwort in unserem Quartier. Das haben wir gehabt.
Auf das kommen wir noch. Gut. Genau, auf das Stichwort Talgut auch. Das ist ein Grund, warum wir Sie auch eingeladen haben. Das ist nämlich eine speziell interessante Geschichte, vielleicht exemplarisch. Ich habe noch im Städteranking geschaut, bevor ich hierher gekommen bin. Die Stadt Winterthur ist Nummer 1 im Punkto velofreundlichste Stadt. Das ist noch interessant.
Ja, also ich glaube, ich habe den ersten Veloplan gemacht von einer Stadt überhaupt, etwa im 1983. Das war ein wunderbares Radnetz. Da haben wir aber sehr improvisiert zum Teil. Wir haben einzelne Velowege gemacht. Dann haben wir breite Trottoir zweiteilt mit einem gelben Strich. Und haben aber so in einem frühen Stadium bereits ein ganzes Verbundnetz gehabt, wo man hat können mit dem Velo querbeet durch das ganze Weichbild der Stadt. Und wenn Sie heute schauen, es rebelt von Velo in dieser Stadt rein. Und wir haben nächstes Mal das erste unterirdische Veloparking. Also man findet einiges statt und ich glaube, da dürfen wir stolz sein drauf. Aber wir sind auch relativ eben in dieser Stadt.
Eben, es ist einfach, man kommt schnell.
Also was noch besonders ist, wir haben 2-stöckige Veloparkplätze.
Richtig.
Ich wollte fragen, ob Sie 2-stöckige Velo haben.
Nein, 2-stöckige Velo nicht, aber 2 Stück, das ist schon Besonderheit von Winterthur, wirklich, ja.
Ich würde gerne ein bisschen zu Ihren Wurzeln kommen, Herr Arbenz, Frau Kunder. Sie sind Zürcherin. Sie sind in Zürich aufgewachsen, Jahrgang 44. Ihr Vater war Schmied.
Ja.
In Zürich, denke, das ist etwas, was man heute nicht mehr finden würde.
Nein, er war beim Selnau, die vielleicht Zürich kennen, dort, wo die Börse ist, Tierspital war, dort hatte er seine Schmiede. Und ja, wir waren geprägt, weil er Handwerker war und ja, man hat dann immer das Gefühl gehabt, wir seien ein bisschen unendurch. So. In der Schule ist es noch gegangen, aber nachher haben wir schon das Gefühl gehabt, ja, Handwerker.
Handwerker, was heisst das?
Und nicht studiert.
Und nicht studiert.
Ja.
Sie haben Erinnerungen zum Beispiel an ganz einfache Töff-Fahrten. Also Sie haben noch kein Auto gehabt. Ja. Ihr Vater hat aber ein stolzer Töff-Besitzer gewesen.
Also es hat es dann so gegeben, dass, dass nicht mehr alle Rosse in die Schmiede kommen. Da war also ein Türli-Mann und all die Dinge. Und die haben dann mit dem Verkehr einfach nicht mehr mit den Rossen in die Schmiede. Und dann hat der Vater müssen mobil werden, hat dann zuerst einen Töff gehabt. Und natürlich mit dem Töff haben wir also noch Schwester, Mutter und noch Schwester, nicht können mitgehen. Und dann hat er einen Seitenwagen gekauft. Dann haben wir dann in den Seitenwagen hineinhocken. Mutter hin und der Vater vorne. Und wenn es geregnet hat, hat er gesagt, jetzt mache ich mein Dach her. Und wir haben uns geschämt.
Ist das ein Eigenkonstrukt? Ja. Das hat er selber geschmiedet in dem Fall.
Ja. Oder dann hat man bei einer Jure einfach unterstehen, bis es nicht mehr geregnet hat.
Das heisst, Sie sind am Wochenende haben Sie fertig gemacht?
Ja, dann haben wir es fertig gemacht. Und dann hat er immer gesagt, der Arm tut mir weh. Die Strassen sind so krumm und es ist nicht so gut mit dem Seitenwagen.
Wie lange hat er den behalten oder wie lange haben Sie müssen im Seitenwagen einmal mitfahren?
Solange wir noch Platz haben, das Zweite. Und dann hat er einen VW gekauft und das war mein Vater ist sehr arm aufgewachsen und das Auto ist dann wirklich, das ist sein alles gewesen. Und am Samstag, wenn er gewaschen hat, durfte ich da bei der Radscheibe mit dem Wildleder dort trocknen. Und wenn wir ausgefahren sind, wenn also eine Staubstrasse kam, ist, haben wir gekehrt.
Das heisst, umgekehrt auf staubigen Strassen, die nicht gepflastert sind, ist ihr Vater nicht gefahren.
Nein, da wird das Auto dreckig.
Das ist quasi, also das muss man sich vorstellen, das war wie ein Rolls-Royce damals. Also, ein VW war ein Luxus, ist ein Luxusgefährt.
Das war etwas gewesen. Ja, für uns auch natürlich.
Ja. Herr Ahr, wenn Sie sind gebürtige Winterthurer, Sie haben aber auch noch Erinnerungen an das frühere Winterthur. Da hat es noch Höfe gehabt innerhalb von der Stadt oder vielleicht von dem damals grossen Dorf. Was haben Sie für Erinnerungen an die Kindheit, an das Winterthur von früher?
Also ich bin im Neuwiesenquartier aufgewachsen. Das ist ganz nahe bei der Schützenwiese, im heutigen Fußballarena, in Anführungszeichen, das Winterthur. Und 50 Meter neben unserem Haus hatte es einen Bauerngewerbe gehabt. Und ich war jede Ferien bei diesem Bauer und habe dem seine Kühe gehütet, nach der Schützenwiese. Die haben wir auch in die Schützenstrasse austrieben und wieder heimgetrieben. Das Rüebli hat eine von denen geheissen, die Kuh, weil sie so ein komisches Horn hatte. Aber das war eigentlich ein armer Bauer, der hat einen Schimmel gehabt, ein Ross, und mit dem bin ich, wir haben gesagt, wir gehen zum Sulzer heuen, ein Mocker oben rauf. Und haben dort haben geheuert und haben die Fuhr mit dem Leiterwagen wieder in den Stall gebracht, als Laboratorium Gas. Also das ist ja so meine Jugenderinnerung. Im Übrigen ist unsere Familie eigentlich zu Winterthur auch eingewandert. Also eigentlich bin ich immer noch Bürger von Andelfingen. Und dann meine Wurzeln auch noch ein bisschen im Wieland. Aber die Familie ist ausgewandert beim 17. Jahrhundert aus dem Ostertal. Und darum ist vielleicht auch, das ist vielleicht der Grund, warum mich Migration im Prinzip immer noch interessiert.
Migration als Thema, ja. Sehr präsent ist. Genau. Und Sie haben, glaube heute sind Sie ja, ich muss schnell nachschauen, Berater für Strategieentwicklung und Unternehmensführung, aber das haben Sie ja als junger Bub nicht werden. Was haben Sie werden? Was war Ihr Berufswunsch gewesen?
Ja, eben Bauer, dann später Veterinär und noch ein bisschen später Grossfarmer.
Grossfarmer. Sie haben Katzendressiererin werden, Frau Grundert. Ja, warum?
Das kann ich nicht mehr sagen, aber hat auf jeden Fall gut getönt und ich habe gerne Katzen und das war mein erster Wunsch gewesen.
Ich habe diese Woche zum ersten Mal eine Katzendressur gesehen, im aktuellen Zirkus Knie. Also das gibt es tatsächlich.
Aha.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das möglich wäre. Nachher sind Sie aber Kindergärtnerin geworden?
Ja, dann nachher... war, dass ich jetzt einen Beruf lehren soll. Dann sind wir auf Berufsberatung und dann hat er gesagt, gut, Sie sind im Bützen gut und so. Korsettnäherin. Da habe ich gefunden, nein, so Stäbchen bützen und immer am gleichen Ort hocken, das ist nichts, das kann ich nicht machen. Ich bin dann Kindergärtnerin und Hortnerin geworden, das ist zusammen. Und ja.
Und Sie haben ein spezielles Flair für Musik. Frau Kundert, ich bin in unsere Dokumentation- und Archivabteilung gegangen. Auf Ihren Tipp. Und wir haben etwas gefunden von Ihnen. Es gibt eine Schallplatte, wo Sie mitspielen. Die ist über 50 Jahre alt, über 1960. Und da hören wir schnell rein. Sie sind nämlich hier an der Handorgel. Und jetzt liegen Sie so richtig drin. Achtung!
Ja, das habe ich müssen.
Les petites filles rondes. Sie haben. Ups! Sie haben nicht nur gespielt, sondern sie haben auch gesungen, gell?
Ja.
Was war das für eine Produktion? Ich
war beim Ernst Kappeler in der Schule. Vielleicht mag sich jemand besinnen. Er hat Bücher geschrieben, oh, die heutige Jugend. Und er hat auch Lieder komponiert und wir sind dann Trebhügelmeitlich gsi. Das ist Schulhaus, hat Trebhügel geheissen. Und er hat das Chör, wir sind das Chörli gsi. Und ja, wir sind natürlich schon ein paar stolz gsi, dass wir dürfen ins Studio und das aufnehmen und ganz ruhig gsi, wenn es rot ist. Und das ist ein Erlebnis gsi. Also wie jetzt?
Also Sie können es schon, respektive Sie sind sich das ein bisschen gewohnt, einmal im Rampenlicht zu stehen oder vor einem Mikrofon zu stehen. Haben Sie lange müssen üben auf das Stück?
Ja, und vor allem immer wieder singen, oder? Es hat kein Tönchen dürfen falsch. Mit sich etwa 3 Stunden haben wir da gemacht und ja. Ja.
Das war eine Zeit, wo man nicht einfach so schneiden konnte, sondern es hat in einem Guss stehen müssen.
Es hat wirklich gut sein, ja. Ja.
Haben Sie die Platte daheim auch noch?
Nein, ich habe so Freude, dass ich das gehört habe. Ich danke Ihnen vielmals.
Ja, dann schauen wir mal, dass wir Ihnen sicher eine CD machen von dem. Das ist klar. Herr Abends, ich würde gerne zu Ihnen kommen, zu dieser Zeit, wo man Sie auch noch am ehesten wahrnimmt. Ich glaube, Frau Kunder erinnert sich auch noch daran. Da hat es Schlagzeilen gegeben. Haudegen aus Winterthur, der Hardliner, ein kantiger Troubleshooter. Und von das müssen wir, glaube ich, über zwei Jahrzehnte zurückblenden. Damals waren Sie Flüchtlingsdelegierte, haben einen schweren Stand gehabt in der Öffentlichkeit auch, haben sich bewegt zwischen zwei Lager. Blenden wir schnell zurück in die 80er Jahre, wo die Schweiz plötzlich betroffen war von Flüchtlingen und einfach nicht mehr gewusst hat, wie weiter. Was hat das für Sie bedeutet? Sie haben einen Ruf aus Bern bekommen.
Ja, ich war also in der Vorwahlphase für die nächste Wahlperiode im Winterthurer Stadtrat. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache noch mal 4 Jahre. Und dann ist halt das Telefon am Sonntagabend gekommen. Ich schaffe es nicht mehr. 50% von meiner Zeit im EJPD, wo ich mich der Asyl- und Flüchtlingsfragen liefern, hat mir Elisabeth Kopp gesagt, ich muss da eine Entlastung haben, würde ich das interessieren? Wenn ja, dann schlage ich das am Bundesrat zur Wahl vor. Das ist sehr überraschend gekommen. Und ich habe dann auch natürlich ein bisschen Bedenkzeit gebraucht und habe das auch mit meinen Winterthur-Parteikollegen und Stadtratskollegen müssen besprechen. Aber ich denke, der Entscheid, der Ruf anzunehmen, war richtig. Es war eine harte Zeit, Sie haben es gesagt. Aber ich würde das auch heute noch machen. Und ich bin nicht mehr verbunden mit diesen Fragen von der Flüchtling- und Asylpolitik und Migrationspolitik vor allem. Weil das ist heute noch eine entscheidende Herausforderung, auch für die Schweiz.
Darf ich schnell einhocken? Sie haben gesagt, es ist eine harte Zeit. Und Sie haben den Spagat müssen machen zwischen einem konsequenten Handeln einerseits und auf der anderen Seite eine menschliche Menschlichkeit, eine menschliche Seite, wo Sie entscheiden müssen. Wie haben Sie das gemacht?
Also, der Auftrag war klar. Ich hatte ein Asylgesetz, das ich halt vollziehen musste. Ich habe das aber auch mitgestalten. Es hat mehrere Asylgesetzrevisionen gegeben, immer wieder. Aber auf der anderen Seite war man natürlich auch als Bundesamtsdirektor konfrontiert mit Einzelschicksalen. Und da ist es darum gegangen, einen Weg zu suchen, der menschlich verantwortbar und vertretbar war. Da war man schon manchmal im Clinch, auch mit dem eigenen Gewissen. Und musste gewisse Sachen auch vor dem damaligen Chef, dem Bundesrat Koller, verstecken. Und haben sehr nachher erklären, wie wir die Fragen dann gelöst haben, auf menschliche und vertretbare Art.
Was heisst das? Also, wie haben Sie das gelöst? Bilateral?
Ja, ich habe das bilateral gelöst mit Vertretern, die aus Flüchtlingsorganisationen raus, die geholfen haben, Drittstaatenlösungen zu finden oder auch mal vorübergehend jemanden beherbergt haben, wo man offiziell schon gesucht hat zur Ausschaffung. Aber man hat das immer auf einigermaßen legale Art hergebracht. Und ich habe auf der anderen Seite aber auch sehr hart durchgegriffen, wenn der Fall klar war. Also da hat es dann Aktionen gegeben, wo dann auch wieder schweizweit Schlagzeilen gemacht haben, wenn Sie am Musée oder am Masa denken. Die habe ich mit einer Kommandoaktion habe ich eines Tages die Familie vom Jura abgeholt und sie per Flüger ab Militärflugplatz Bayern in Kongo zurückgeschafft. Der hat einfach 13 Jahre lang die Schweizer Behörden beschissen. Und dann habe ich gesagt, so, der Krug ist zum Brunnen gegangen und gebrochen.
Der Moment, wenn Sie als Direktor von einem Bundesamt direkt betroffen gewesen sind von einem persönlichen Schicksal und dann auf der einen Seite das Gesetz haben, wo Sie wissen, ist eine gewisse Härte und eine ganz klare Linie. Und auf der anderen Seite, sage ich jetzt vielleicht, auf einer Herzebene in der Menschlichkeit angesprochen gewesen sind und dann sich für die Menschlichkeit entschieden haben. Was ist das für ein Moment? Also, wenn haben Sie gesagt, ja, Sie haben gesagt, quasi legal. wie fällt man so einen Entscheid, wo man weiss, jetzt bin ich vielleicht nicht ganz auf der Seite des Paragraphen?
Gut, ich habe das auch nicht ganz alleine gemacht. Ich habe immer ein Team gehabt, ein sogenanntes Härtefall-Team. Und wir haben die Dossier einmal im Detail angeschaut und die Leute auch kommen lassen. Und letztlich war es eine Frage vom menschlichen Vertrauen, das man hatte, und Glaubwürdigkeit von der Geschichte, die dahinter gestanden ist. Und natürlich auch die Frage, was für Perspektiven hat der Mensch. Ich bin heute noch zusammen mit ein paar Kollegen dran, ein Projekt zu lancieren, und wir arbeiten daran und haben auch Erfolg von Leuten, die zurück und die wollen zurück, eine Zukunft zu gestalten, indem wir einen Kredit geben. Sie können ein kleines Geschäft aufbauen, ein Taxi-Chauffeur oder ein Coiffeursalon. Da sind mindestens 300 Leute, haben wir so können begleiten und zur freiwilligen Rückkehr bringen. Und das funktioniert.
Der andere Aspekt, wo Sie sicher betroffen sind, und Ihre Mitarbeiter auch, ich erinnere, es hat so ein Bild in Ihrem Büro, das Sie bekommen haben, von Ihren Mitarbeitern nach Ihrem Rücktritt im 93, 94, wo ein grosser Regenschirm drauf ist. Also Sie mussten der Regenschirm sein gegenüber der Kritik, die von der Presse, von den Medien, aus der Politik auf Sie eingeprasselt ist. Wie haben Sie die dicke Haut entwickelt?
Ja, die Haut ist nicht so dick, aber der Wille ist stark. Und ich habe einfach gesagt, die Leute, die arbeiten letztlich nicht für mich, sondern für die Öffentlichkeit und für den Bund. Aber sie haben es nicht verdient, dauernd in der Kritik zu stehen. Und als Chef, wo man halt den Schirm aufspannen und sagen, so, ich bin mit euch solidarisch und Kritik nehme ich entgegen und das Gute machen ihr. Also das ist einfach normal. Man muss gegen aussen anstehen von seinen Belegstaff, man muss sie aber auch fordern und dann leistet sie etwas. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir sind natürlich eine ganz verschworene Gesellschaft gewesen.
Und dann hat ja, es hat einen unglaublichen Wechsel von Ihrem Image stattgefunden, also quasi vom Prügelknaben zum Musterknaben. Und Sie sind immer noch der gleiche Mensch. Wie sind Sie mit dem umgegangen? Also, wo jetzt plötzlich Journalisten, die Sie früher mit spitzer Feder kritisiert haben, die gleichen Journalisten auf Sie zukommen und mit voll des Lobes. Das ist auch eine spezielle Situation.
Ja, ich glaube, die Journalisten haben manchmal ein anderes Bild von Leuten, als sie effektiv sind. Ich glaube, ich bin immer noch der gleiche geblieben seit Geburt. Und ich bin jetzt 73 bald. Aber da hat es natürlich auch immer politische Momente und man tut gerne mal einen in den Wind stellen, aus taktischen Gründen oder weil man jemand anderen fertig machen will. Das ist jetzt je länger, je mehr ein bisschen Mode geworden im Journalismus. Und da hat es bösere und weniger böse Journalisten. Aber ich bin letztlich mit denen immer gut gefahren, weil ich bin ihnen auch nicht schuldig geblieben. Und habe eigentlich immer gesagt, was ich denke und glaube. Und ob das dann gepasst hat oder nicht, ist dann eine andere Frage. Da gibt es natürlich auch die politischen Färbungen und man muss auch schauen, was da immer auch bei dem sogenannten unabhängigen Journalismus taktiert wird. Wenn ich jetzt an die Weltwoche denke, wo jetzt einfach beispielsweise ein SVP-Kampfblatt geworden ist, ich sage das ganz offen, und wo Sachen schreibt, völlig wieder besseres Wissen. Aber so ist jetzt halt das und es gibt ja auch andere Zeitungen.
Und es gibt auch noch andere Medien, genau. Abschließend würde mich schon noch interessieren, wie würden Sie sich denn selber charakterisieren? Wer ist der Peter A. Benz?
Ja, da müsste ich meine Frau fragen. Nein, ich sage, ich bin ein normaler, durchschnittlich positiver Staatsbürger von der Schweiz und glaube an unser Land. Ich bin wahrscheinlich zum Teil ein Idealist, aber auch durchaus ein Pragmatiker. Und ich habe einen soliden Rucksack bekommen durch meine Erziehung und Ausbildung. Und bin sehr dankbar für alle Unterstützung, die ich das Leben lang genossen habe. Ich habe auch viel Glück gehabt, habe aber auch spannende Aufgaben dürfen übernehmen. Und ich kann mich auch immer fordern lassen. Und das ist für mich auch, ja, das ist für mich eine echte Lebenschance gewesen. Manchmal ist das besser, manchmal weniger gut gelungen. Aber ich kann eigentlich sehr häufig dürfen auch den Lead übernehmen für in Organisationen oder in Projekten, wo ich dann eigentlich können mit einem Team zusammen gute Resultate verbringen.
Zum Beispiel auch als Helvetas-Präsident, zu dem kommen wir auch noch. Frau Kundert, da der Gesprächsblock, wo wir uns gerade drin befinden, laufen wir so unter dem Stichwort im Gegenwind.
Ja, das ist prima.
Innen bloß, ja.
Ja, fast jetzt, nicht mehr ruhig sein.
In ihrer Siedlung, ich habe gemerkt, sie fällt jetzt auch von mir anders. Schieben auf ihrem Stuhl. Sie stehen im Moment in einer schwierigen Situation.
Ja, also ich will gerade sagen, das war balsam, was Sie da gesagt haben, wegen der Flüchtlinge, Menschlichkeit und so. Ich bin ein Flüchtling. Hätten Sie mir das angesehen? Oder wissen Sie es? Ich bin ein Flüchtling.
Flüchtlinge sind normale Menschen, die einfach unter einer speziellen Situation leben. Die sind verfolgt. Sie sehen, machen mir nicht den Eindruck, dass sie verfolgt sind.
Ja, das
aber sie
das
haben ihre Nöte gehabt, offenbar. Ja. Das würde mich noch wundern, aus was für Gründen sie Asyl gesucht haben. Ich glaube, in Norwegen.
Nein. Winterthur ist das Thema. Ich wohne seit 10 Jahren in Winterthur. Also eben das wegen der Winterthurer. Da sind sie also mutig, wenn sie sagen, ich sei Winterthur. Ich glaube, ich weiß nicht, ab 10 Jahren, oder? Ja, gut.
Sie wohnen zu Winterthur.
Ich wohne zu Winterthur. Und seit 7 Jahren dort am Bläulerweg. Und habe gedacht, dort tue ich mich zur Ruhe setzen, meinen Ruhestand geniessen und Klappe halten und einfach so. Dem war aber nicht so, weil ich plötzlich in der Zeitung gesehen habe, dass die Häuser abgerissen werden. Wir haben es dann eigentlich erst aus der Zeitung vernommen, dass unser schönes, wunderschönes, gut funktionierendes Quartier soll abgerissen werden und neue Menschen herkommen, neue Häuser. Und jetzt mag ich das nicht mehr verleiden, dass ich weiss, im 2014 wird das abgerissen. Und ich flüchte jetzt. Ich muss flüchten. Und ich finde das grauenhaft, dass die Stadt Winterthur Leute rausgeht, diskriminiert, damit besser verdienende Leute können, weil das Steuersubstrat muss geklopft werden. Und wenn wir fragen, was passiert denn mit uns? Sie können dort die Genossenschaft. Sie da gewohnt. Und in einem Quartier, wer älter ist, weiss, wie das Quartier, die Wohnung immer wichtiger wird. Auch, dass man noch Grünfläche hat rundherum. Und es hat Leute, die 40, 50 Jahre dort wohnen. Und die sollen jetzt einfach raus.
Also es ist ein Quartier, das Ende 40er Jahre gebaut worden ist?
Jawohl, es ist eine ältere Siedlung. Es ist eine einfache Siedlung. Das heisst, es entspreche nicht mehr dem Standard. Aber wir sind vollauf zufrieden mit dem. Ja. Und ja, es ist alt und man müsste da neu bauen.
Wie viele Leute sind da betroffen?
Jetzt, da wo ich wohne, das ist privat. Das gehört der billigen Gesellschaft, das heisst der Sulzer. Und die Stadt ist auch noch, will auch noch, dass wir gehen. Die helfen allenander, oder? Und das ist so schlimm, dass wir gar nicht angehört werden. Und da habe ich gerade das eingedacht. Ich dachte, leck, das muss es sein. Der Herr Arbenz.
Als Troubleshooter, Herr Arbenz, jetzt sind Sie gefragt. Wie die Jungfrau zum
Sie
Kind.
Sie kennen das, wenn man muss weg. Ja. Sie kennen alles auf der anderen Seite. Wir haben niemanden, der uns vertritt. Und wenn Sie da könnten, uns.
Oh, oh, oh.
Bist da in dem, dass wir ein besseres Verhältnis haben und Lösungen finden. Sie, die ein Strategiebüro haben, das habe ich im Telefonbuch gesehen. Also da wären wir Ihnen schon sehr dankbar, wenn Sie könnten quasi vermitteln und uns einfach ernst nehmen.
Ja, da habe ich jetzt eigentlich zwei Hüte. Also, zuerst muss ich mal sagen, Ihre Situation würde ich nicht qualifizieren nach schweizerischem Asylgesetz, um als Flüchtling anerkannt zu werden. Aber Sie sind eigentlich eine Vertriebene. Oder eine Vertriebene aus einer ganz spezifischen Situation. Sie müssen gehen, weil Ihre Siedlung abgebrochen wird, wo Sie jetzt wohnen. Das ist ein harter Grund. Und das ist auch schwierig menschlich und ich verstehe das. Und ich sage, mein zweiter Hut ist der, dass ich an seiner Zeit sehr aktiv dabei gewesen bin bei der Planung von der Bau- und Zonenordnung von der Stadt. Und dort haben wir mehrere Siedlungen ähnlich als schützenswert beurteilt und man hat zum Teil die unter Schutz gestellt, formell. Aber das Talgut ist damals nicht zur Diskussion gestanden. Ich muss Ihnen aber sagen, ich habe sehr viel Verständnis für das, weil die Siedlungen haben eine hohe Qualität, hohe Wohnqualität. Umgekehrt muss man auch sagen, die Ansprüche und die Anforderungen der Bewohner, die sind natürlich auch, die stehen auch nicht still. Und manchmal hat man wirklich zu wenig Wohnraum in diesen Siedlungen. Dann muss man halt sagen, muss die Bauordnung eine gewisse Ergänzung von der Bausubstanz zulassen. Man kann einen Wintergarten zulassen oder vielleicht einmal die Raumeinteilung von diesen Häusern verändern oder ein Dachfenster können einbauen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich offeriere Ihnen gerne, Frau Kundert, einmal den Dialog aufzunehmen mit der billigen Genossenschaft, wie Sie sagen, und der Stadt Winterthur. Aber ich glaube, das ist schon relativ weit gediehen. Also ich will Ihnen nicht zu viel Hoffnung machen, finde aber, Bewohner sollte man anhören. Das Anhörungsrecht haben alle.
Also ich denke auch, da können wir nichts machen. Wir haben zwar viele Leute, wir sind auch Gruppe gewesen, die sehr gekämpft hat gegen den Abriss und dass wir das noch anschauen, was können wir anders machen. Die Petition, ich weiss nicht, vielleicht können Sie mal fragen, wo das Kistchen liegt mit diesen Unterschriften. Wir haben also nichts mehr gehört. Und gut, wir müssen das sicher akzeptieren, dass das stattfindet. Aber wie wir jetzt umgehen mit den Leuten, da können wir etwas machen. Und da wären Sie genau der richtige Mann.
Also Sie sprechen an, glaube ich, um das zum Punkt zu bringen, dass Kommunikation, einfach, dass Sie als direkt Betroffene sich nicht gut informiert fühlen.
Ja, nicht. Also ich kämpfe einfach für die, die nicht kämpfen können. Also erstens mal kenne ich jetzt das ganz persönlich und dann denke ich, wenn ich ein bisschen mehr Kraft habe und gesund darf sein, dann setze ich mich auch noch für die ein, die das nicht können.
Das ist gut. Und, wir können miteinander telefonieren nach der Sendung.
Ja, schön. So gut. Dann das hat sie sich also gelohnt, meine Angst, ja, dass ich da komme.
Jawohl. Falls Sie gerade zugeschaltet haben, daheim, das ist persönlich auf der Seins. Das Gast Verena Kundert und der Peter Abends. Wir sind im Casino Theater Winterthur. Wir sind hier zu Winterthur, aber beide sind schon im Ausland gewesen, haben im Ausland gelebt. Herr Abends, Sie sind mit 21 auf Afrika gegangen. Da müssen wir schnell zurückblenden. Das war Ende 50er Jahre gewesen, mit einem Rucksack unterwegs. Wieso gerade Afrika?
Also 1958 habe ich in London studiert, an der London School of Economics. Ich hatte dann sehr viel Kontakt mit Studenten aus den damaligen Kolonien. Es war quasi das Ende der Kolonialzeit. Das weiss man heute schon fast nicht mehr. Also der belgische Kongo hat noch existiert. Grosse Teile von Afrika waren noch in den Händen der Kolonialmächte. Tansania hat noch Tanganyika geheissen und so weiter. Also es war eine unglaubliche Zeit. Und die Gespräche mit den afrikanischen Mitstudenten und zum Teil auch Inder haben mich dann eigentlich animiert, jetzt gehst du mal selber schauen. Und dann hatte ich noch drei Gründe, die mich natürlich schon auch angetrieben haben, auf das Afrika zu gehen. Erstens hatte ich eine Freundin im Dschungel, in Gabon. Die wollte ich endlich mal besuchen nach einem Jahr. Die war Lehrerin dort auf den Urwaldinseln. Dann hatte ich einen Cousin und eine Cousine im Kongo. Veterinär war ich bei einer grossen belgischen Gesellschaft, die Viehzucht betrieben hat. Und das Dritte hat eine Winterthur-Familie, Lucy und John Tanner, wo leider John gerade letzte Woche gestorben ist, eine Kaffeefarm und eine Teeplantage in Ostafrika, also in Usambara-Bergen. Und die drei sind für mich wie drei Stützpunkte gewesen. Und im Laufe von 6 Monaten bin ich dann bei denen gewesen und natürlich zwischen ihnen auf abenteuerliche Art und Weise weitergereist.
Wie sind Sie gereist? Wie sind Sie unterwegs
da, ja, in Afrika? Das mit sogenannten Back, also mit Fähren über den Kongo und mit einem Bötli über den Kivu-See, mit Lastwagen, Kies- und Sandtransport nachher bis ins Fort Portal auf der ganzen Uganda durch und nachher mit der East African Railway runter, noch mit Dampf und als einzige Wiese damals auf der Eisenbahn mit einem indischen Kondukteur bis auf Nairobi und dann Moi und Arusha und führen auf Tanga.
Also es klingt jetzt aus heutiger Sicht wie eine riesige Abenteuer.
Ja, das ist es. Ja. Ja, das ist es.
Der Abenteurer Peter Abends, oder? Das ist jetzt etwas, wo wieder auftaucht. Also der Mut, einmal etwas zu machen, was andere vielleicht noch nicht gemacht haben.
Ja, das hat mich immer gereizt. Und ich habe auch durch das viel erlebt. Manchmal auch Risiken eingegangen. Manchmal auch Risiken, die ich nicht ganz kalkuliert habe. Aber das macht es ja spannend.
Was heisst das jetzt? Also, haben Sie gerade ein Beispiel für so ein Risiko, das nicht ganz kalkulierbar war?
Ich hatte also einen schweren Malaria-Anfall gehabt und bin Gott sei Dank bei einer belgischen Mutter untergekommen am Givusee, wo mich eine Woche lang gepflegt hat und mit Wasser versorgt hat und Medikamenten und überhaupt wieder reisefähig geworden bin. Und ein anderes Mal, das war mein 30. Geburtstag, habe ich mich verlaufen im Bergurwald in Nepal, im Dschungel. Und bin dann einfach eine Nacht lang unter einem Baum gehockt und gewartet, bis morgen wird.
Bis wieder hell wird.
Ja.
Heinemal. Sie, Frau Kundert, sind auch unterwegs gewesen.
Aber so dramatisch.
Aber nicht ganz so dramatisch.
Wir sind nach Kanada ausgewandert, wie man sich, mit etwa 23, mit dem Schiff sind wir rüber, wie man das hier noch gemacht hat. Und hatte dann zwei Kinder gehabt. Das war vielleicht auch schon ein bisschen, nicht so einfach gewesen. Und dann hat der Mann gefunden, wenn wir jetzt Kitchener, wo der Lou sind, jetzt könnten wir eigentlich auch noch durch das Land durch, auf Vancouver. Jetzt müssten wir nur schauen wegen dem Kind. Also das eine war halbjährig und das andere anderthalbjährig. Jetzt gehen wir einfach mit dem Zug, gehen wir da 3 Tage und 3 Nächte bis auf Vancouver. Und wir hatten noch ein Auto gehabt, und zwar ein Cadillac 58. Den haben wir mit dem Zug übergegangen und haben dann dort, man hat gelebt, man hat auch geschaut, wie die anderen leben und so. Und der Cadillac war dann ein bisschen baufällig. Am Freitag sind wir am einkaufen. Am Samstag hat der Mann den geflickt mit Fiberglas und so Zeugs, die Löcher geflickt, oder? Weil auch hinten, wenn man gehockt ist, wenn es nass in die Straße gehabt ist, hat das immer aufgespritzt durchs
Loch. Von der Strasse ins Auto rein.
Dafür haben wir die Scheiben selber runterlassen und wir sind also glücklich gewesen dort. Und dann habe ich aber schaurig Heimweh gehabt. Ich habe dann gemerkt, dass die Familie, die Freunde einfach, das geht lang, bis man sich das in einem neuen Land tut, erschaffen. Und wir sind dann wieder heim. Ja, und dann haben wir auch einen Wunsch gehabt, wir wollten mal so selbst versorgen. Es war so Zeit vom Spinnrädli und Hühner und Enten und so. Und den Wunsch haben wir uns dann auch können erfüllen. Wir können in einem alten Bauernhaus wohnen und mit Milch arbeiten. Aber es war also nicht so erfolgreich gewesen.
Also die Selbstversorgung ist wie viel Prozent Selbstversorgung?
Ja, das kann ich glaube nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat es Freude gemacht und die Kinder haben gesehen, wie Tiere aufwachsen, oder auch wenn der Habicht gekommen ist, oder wenn man es metzgen musste und so. Und man hat also sehr, sehr viel erlebt. Und mit diesen Milchschafen ist natürlich ein Zeug. Ich bin ja Stadtkind, also. Und dann beim Melken, entweder hat sie einen Gink gegeben und das Kessel ist weg, oder sie hat drin. Das darf man nicht sagen.
Doch, das
darf man das sagen.
Ja.
Aber das war eine tolle Zeit gewesen. Ja. Und dann ist halt die Ehe auseinander, aber die Söhne sind schon älter gewesen. Und ich habe immer ein bisschen etwas gemacht neben der Tour. Also, ja. Yeah.
Und dann ist eine Faszination für den Norden, wo sie dann nochmal aus dem Land nicht getrieben, sondern gezogen hat in den Norden. Jawohl. Sie sind auf Norwegen, das hat der Herr Abendschwart schon angetönt, eben so quasi, dort sind sie dann nochmal wie eine Art Flüchtling. Sie
haben dort habe ich dann müssen gehen. Ja, dort haben sie mich dann rausgeholt, eigentlich.
Warum gerade Norwegen?
Also in der Schule, in der Frauenli, hat die Geografielehrerin immer von Skandinavien erzählt, stundenlang, und ich habe das eingesogen. Ich bin ja dann auch mit 20 Mal in der Turnschule auf Olrup in Dänemark. Und dann habe ich gewusst, es gibt so Internat. Und dann, als ich geheiratet war, hat mein Mann immer alle Reisen tipptopp organisiert. Ich musste nichts machen, einfach nur mitlaufen. Und als dann das nicht mehr war, habe ich gesagt, so, jetzt wollte ich mal selber probieren. Mit dem Interrail, über 50 oder mit dem Interrail. Das kann man jetzt mit dem Rucksack. Und ich hatte 2 Stationen. Ich habe nicht mehr Geo Magazin gelesen. dort weit, weit oben in Sørøya in Norwegen haben sie ein Projekt mit den Fischern. Frauen haben das Projekt. Und ich habe von einer Gärtnerin gelesen, wo man übernachten kann. Und habe die angepeilt, also nicht mit Internet, ich habe kein Internet, mit Anrufen und Schreiben und so. Und bin dann mit dem Rucksack dort rauf. Und zwischendrin bin ich in der Jugend übernachten. Und habe dort das erste Mal erleben müssen, dass wenn auf dem Prospekt steht, dort ist die Jugend, dass sie vielleicht gar nicht mehr dort ist. Oder ein Schiff, das ich benutzen wollte, das eben nicht lagt, heisst das einfach nicht mehr ist. Das ist es vorher nie gegeben. In der Schweiz ist alles immer so gegangen. Ja. Und dann nachher ist das gelungen, also es hat auch schwierige Sachen gegeben. Und dann habe ich gefunden, so, als ich dann geschieden bin, jetzt und ich mir einen Traum erfülle, jetzt gehe ich nicht nur in die Ferien, weil Ferien ist gut und recht, aber wohnen, das bringt mich den Leuten näher, da erlebe ich mehr. Und bin dann in Gymnastik, so ein Internat gegangen, in Selbü, in der Nähe von Trondheim. Dort hat es feste Strukturen. Man hat zusammengelebt mit geistig behinderten Leuten, so um die 20 herum. 40 geistig Behinderte, 20 andere. Man hat zusammen gewohnt in so Baracken und hat einfach dürfen allem, also man hat mit den Schlittenhühnern, mit Ross, mit dem Schwimmen, mit den Ski, mit Steinschleifen, Lismen, einfach alles so hat man können machen. Und man hat gleichzeitig auch Traditionen vom Land kennengelernt. Und das waren sehr reiches Jahr gewesen, auch hart. Ich habe vorher bei meinen Jobli, die ich gemacht habe, bin ich immer der Chef gsi und etwas grösser als die anderen im Kinski, oder? Und habe immer gesagt, was man macht. Und dort bin ich einfach eine Schülerin gsi, habe nicht mehr recht gehabt mit der anderen. Und dann habe ich das eben von den Schleifschuhen, haben wir so keine Schleifschuhe gehabt, in einer Kiste, so verschiedene alte, die noch Müsli direkt drin gehabt, ohne Schuhbändel. Dann habe ich mir ein paar gefasst, habe die schön präpariert, habe neue Schuhbändel rein da. Und dann sagt der Leiter da, du, die Schleifschuhe gehören allen. Du darfst die nicht für dich nehmen.
Also sie haben sich noch mal müssen einordnen.
Jawohl, und das ist hart gewesen. Ja. Hart, ja.
Hart war auch der Moment gewesen, um das zu verkürzen, der Moment, wo sie wieder haben müssen, aus dem Land raus. Das ist ja, trifft sich jetzt so quasi
jawohl,
mit der Thematik.
Also nachher haben gefunden, genug Struktur, haben am Samstag nach Schneehütte bauen, jetzt wollte ich für mich leben. Und haben in Tönsberg, südlich von Oslo, eine Stelle gefunden, im Hort, habe ein Wohnigli gefunden und bin auch in die Schule, in die Abendschule. Und habe da friedlich gelebt. Und eines Tages habe ich von der Polizei einen Brief bekommen, ich müsse auf die Polizei posten. Ich bin auf der Polizei posten und hat mir den Brief vorgelesen, so, jetzt fertig für den Akkundert, jetzt müssen Sie zum Land aus, in 3 Wochen. Und das ist mein Land, meine zweite Heimat, das ist also... Das war daher. Da bin ich zu der Zeitung, habe gesagt, was soll ich machen? Und so. Die Schule hat einen Brief geschrieben, der Hort hat einen Brief geschrieben, ich bin noch zu einem Advokat, ob ich nicht dürfte, bitte noch bis im Juli bleiben, bis alles abgeschlossen sei. Und da ist nie Antwort gekommen. Und das ist verrückt. Das ist also das Schlimmste. Wenn das gerade gekommen wäre, raus, wäre das klar gewesen. Aber man hat nachher einfach nichts mehr gehört.
Das ist offenbar eine ähnliche Situation, wie Sie jetzt wieder leben im Talgut.
Ja,
Sie können mir keine Antwort
geben. Und wenn es so ins Leere rausgeht, das macht einem aggressiv und es macht einem traurig und einfach, man wird fast krank davon. Und dann bin ich immer im Briefkasten schauen, Briefkasten haben die kein Schlüssel, ich habe nur aufgetan und dachte, ich könnte ja sagen, es ist gestohlen worden, der Brief. Und dann haben sie mir auch gesagt, ja, dann musst du halt einen Norweger heiraten oder musst untertauchen oder... Und da waren also keine Optionen gewesen. Ich habe dann einfach meine Zelte früher abgebrochen, dass ich sagen kann, ich entscheide, wann das soll sein. Ich bin jetzt aber seither immer wieder doppelt gewesen.
Also Norweger heiraten hätte ich Ihnen jetzt nicht geraten. Weil das wäre jetzt eine sogenannte Scheinehe gewesen.
Ja, aber da wäre das.
Und das gilt heute praktisch natürlich auch bei uns nicht, oder? Das ist etwas, wo eigentlich kein gutes Muster ist, obwohl es sehr häufig vorkommt. Aber ich glaube, das würde ich abraten. Das kommt meistens nicht gut.
Ja, aber der eine, der im Hort war, der hat das gemacht. Der hat den
Wenn er Ihnen gefallen hätte, dann hätte ich das gesagt.
Sie haben beide, um kurz vor Schluss noch auf das zu kommen, eine grosse Oder für Freiwilligenarbeit. Ganz verschieden. Für Blinde haben Sie sich eingesetzt, Frau Kundert. Sie haben auch schon Häftlingsbesuch gemacht.
Ja, ich habe verschiedene Sachen gemacht, um auszuprobieren, was mir würde zusagen. Und also das bei dem Häftlingsbesuch, das ist nicht so mein Ding, aber ich konnte natürlich ins Gefängnis schauen. Ich habe sehr viel gesehen von dort. Das war sehr wertvoll. Es hat jede Ding, auch wenn es nicht gut rausgekommen ist, es hat...
Etwas, was man gut mitnimmt. Ja. Sie haben auch schon die verschiedensten Ämter gehabt, ob auf freiwilliger Basis. Sie sind als Brigadier auch Präsident von der Offiziersgesellschaft. Sind jetzt Helvetas-Präsident. Das ist eigentlich nicht ganz freiwillige Arbeit in dem Sinn. Wie viel Prozent nimmt das in Anspruch bei Ihnen?
Also Helvetas-Präsidium ist völlig freiwillig und auch ehrenamtlich, aber nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Also das gibt Wochen ein bis mal anderthalb Tage über das Jahr verteilt. Das kommt dann auch Psyche im Ausland. Aber es ist eine wunderbare Aufgabe und das ist eigentlich etwas, was mich das Leben lang fast begleitet hat. Ich bin schon seit 1956 Mitglied von Helvetas und immer wieder ein Geschäftsleiter gewesen dort und dann später im Zentralvorstand und jetzt seit 2001 Präsident. Und ich hoffe, ich kann es noch ein bis zwei Jahre machen. Aber das ist natürlich mit Arbeit und Aufwand verbunden, auch mit einem Haufen Kontakt. Aber wir haben eine wunderbare Crew und eine professionelle Geschäftsleitung. Also ich denke, Helvetas ist heute nicht nur eine der grössten, sondern auch eine der professionellsten Entwicklungsorganisationen in 18 Ländern tätig. Und das braucht natürlich auch ein entsprechendes Netzwerk und Unterstützung. Und gute Zusammenarbeit mit dem Bund und unserer Mitgliedschaft und den Gönnerinnen und Gönner. Ich bin aber auch noch in der UNESCO-Stiftung Schweizer Alpen, Jungfrau Aletsch. Also das ist auch eine schöne Aufgabe, dann mehr in der Schweizerisch bezogen. Aber auch eigentlich wichtige Komponenten, Wasser- und Umweltfragen, Ökologie. Und das ist auch etwas, was uns bei Helvetas mehr und mehr interessiert und auch verpflichtet.
Und Ihre Oder für die Landwirtschaft leben Sie, glaube ich, auch noch aus. Sie haben mir gesagt, Sie sind beteiligt an einer privaten Stiftung in ehemaligen Bosnien-Herzegowina.
Ja, das ist keine private Stiftung, das ist ein Projekt, das wir quasi im Büroteam an der Rudolfstrasse 19 miteinander gemacht hat, seit etwa 5 Jahren. Da haben wir ein Milchwirtschaftsprojekt, aber ganz auf privater Basis. Das beschäftigt mich also auch immer wieder. Wir haben mal Kühe exportiert, da haben wir einen Toni-Lastwagen exportiert, also früher einen Toni, und der führt heute noch Milch zusammen in etwa 30 Sammelstellen. Also ähnlich wie bei uns im Appenzellerland.
Eben. Ich hätte da noch ein Stichwort, das dazu passt, das sollte Ihnen loswerden.
Ja.
Engagiert. Sie haben bei mir geschrieben, ich sei engagiert. Ich möchte sagen, es gibt Tausende von engagierten Senioren, die ganz im Stillen damit Menschen helfen und sich für die Natur einsetzen, zu gehen, Ried mähen und so. Und denen möchte ich da einen Dank sagen.
Freiwilligenarbeit in der Schweiz, eben auch von Seniorinnen und Senioren, die nicht drüber schwätzen.
Aber nicht organisiert oder die im täglichen Leben einfach helfen oder ein gutes Wort haben, guten Tag sagen und freundlich sind. Einfach ganz
ich glaube, das ist stimmt. Überhaupt etwas ganz Wichtiges und ich hoffe, das bleibt der Schweiz noch erhalten, die ganze Milizarbeit. Oder das Miliz, ich glaube nicht vom Militär, oder das Militär von der Miliz, sondern ich glaube, die ganze Gesellschaft ist auf Milizarbeit angewiesen bei uns. Und das nimmt zwar ein bisschen ab, man hat die Gemeinden, die kommen, finden kaum mehr einen Gemeindepräsident oder Gemeinderat oder keine Schulbehörde mehr, aber wie Sie sagen, Frau Kundert, es gibt Tausende von Leuten, die nach Milizarbeit leisten und denen muss man ein Kränzchen winden. Aber das ist auch etwas Dankbares und Schönes. Und sie können auf diese Art auch bis spät im Leben noch etwas beitragen und an dieser Gesellschaft mitgestalten. Und ich glaube, das muss man pflegen und sollte vielleicht auch medial das einmal ein bisschen mehr im Vordergrund rücken und vielleicht das eine und andere Beispiel einmal darlegen oder ihnen mal ein bisschen angehen. Von denen, die da die Alpen pflegen, bis zu Bächsen säubern und auch im Wald Arbeit machen. Oder eben auch im Gesundheitswesen helfen die Spitäler, gehen Mahlzeiten reichen, Leute, die in den Spitälern sind oder im Heim. Also das ist etwas Wunderbares, aber die Jungen sollten das auch wieder merken, dass man das auch in der Freizeit kann machen kann und es nicht nur Nachtclub-Besichtigungen gibt und Ausgang, oder? Und bis am Morgen um 5 Uhr, wir könnten auch mal am Morgen um 5 Uhr, bis am Morgen um 5 Uhr im Spital arbeiten, statt irgendwo im Club den letzten Drink noch nehmen.
Merci vielmals. Ich würde das als Schlusswort nehmen für die Sendung. Merci vielmals, Peter Abends. Vielen Dank für Ihren Akkundert, dass Sie uns persönlich gekommen sind. Und Ihnen allen daheim, merci fürs Zuhören und einen ganz schönen Sonntag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.